Hey, ich bin's André. Bevor die Folge losgeht, eine ganz einfache Frage an dich. Wo stehst du eigentlich im Jahr 2030 mit deinem Unternehmen? Puh, darauf hast du noch keine Antwort? Dann geht's dir wie ganz vielen da draußen. Aber das muss überhaupt nicht sein, denn genau aus dem Grund gibt es das Handelsvertreter Heroes Active Camp vom 20. bis 22. Mai. Gemeinsam in einer Runde von Gleichgesinnten arbeiten wir an deiner Vision 2030 ganz, ganz aktiv mit unheimlich viel Energie und wir haben noch ein paar Plätze frei. Deswegen melde dich gleich an unter www.handelsvertreter-heroes.de und dann sehen wir uns im Mai im Active Camp im Marissa Resort. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
Dann stehst du am Stand in der Christmas World und dann klingelt das Telefon. Patrick, da ist ein Kunde von dir, komm mal rüber. Dann fängst du an zu spurten. Spätestens auf dem Weg dorthin oder wenn ich am Stand angekommen, klingelt das Telefon. Ah, da ist jemand auf der Christmas World, komm mal wieder rüber. Du bist nur am Rennen, es ist Horror.
Hallo und herzlich willkommen zum Handelsvertreter Heroes Talk, dem Podcast für Vertriebsunternehmer, die nach neuen Perspektiven, Inspirationen und vielleicht manchmal auch etwas Halt suchen. Denn gemeinsam statt einsam, das ist das Motto bei Handelsvertreter Heroes. Und wenn du mal raus aus deiner, ich nenne es mal ein bisschen Isolation möchtest und willst einfach Teil eines coolen Teams, eines Netzwerkes werden, ja, Teil der Heroes werden, dann komm doch einfach auf uns zu, meld dich bei uns an, die Mitgliedschaft ist kostenlos und wir suchen immer nach neuen Mitstreitern hier bei den Heroes. Einfach anmelden unter www.handelsvertreter-heroes.de. Da findest du sofort auf der Startseite einen großen Button, da steht kostenlos Mitglied werden, da drauf gehen und ja, dann sprechen wir bald mal, würde mich freuen. Ja, aber ich, ja klar. Mein Name wie immer André Kewe und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, auf dem Ohr via Podcast oder natürlich am Screen via YouTube. Und ja, lass uns doch reinstarten. Wie gesagt, heute ist der 8. Januar. Frohes neues Jahr erstmal an alle die erste Folge in diesem Jahr vielleicht noch nicht gehört haben. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und ich wünsche euch jetzt schon mal alles Gute für 2025. Da gibt's eine ganze Menge anzupacken, also gehen was an. Heute bei mir zu Gast Patrick Horn. Patrick ist seit 18 Jahren Handelsvertreter mit Herz und Seele, nämlich im Bereich so Geschenkartikel, Wohnaccessoires, also tummelt sich im Einzelhandel. Und das Thema Einzelhandel hat gerade über die letzten Jahre durch Corona und alles, was sonst so passiert ist, immer mal wieder Achterbahnfahrten erlebt. Und darüber spreche ich auch mit ihm, wie man sich als Handelsvertreter auch gerade in diesem Bereich aufgestellt hat, wie er damit umgegangen ist, welche Herausforderungen es gibt, welche Flexibilität man eigentlich an den Tag legen muss, was es eigentlich bedeutet, wenn so Messetermine sich mal irgendwie verschieben, war mir vorher auch gar nicht so bewusst. Und ja, er spricht auch mal darüber, das finde ich auch natürlich ganz cool, wie er sein Geschäft irgendwo in Hessen verankert, aber auch in Luxemburg und auf einer wunderbaren Insel, die mir persönlich auch sehr nah ist. All das in diesem Gespräch mit dem lieben Patrick. Deswegen springen wir gleich rein. Handelsvertreter Heroes mit Patrick Horn. Los geht's. Ja, hallo lieber Patrick, herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes. Freut mich, dass du dabei bist.
Hallo André, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr schön.
Sehr schön. Du bist gut erholt, ne, weil du hast so Weihnachten und so, interpretierst du ja ein bisschen für dich anders, habe ich schon im Vorgespräch gemerkt. Wir sind gerade im Januar und du hattest einen total ruhigen Dezember und denkst eigentlich jetzt schon wieder nur an Weihnachten 25, oder? Wie ist das?
Das ist richtig, ja, genau. Ja, Dezember ist bei uns immer sozusagen die ruhigere Phase, weil wir dann von unseren Kunden nicht mehr gesehen werden wollen. Also keiner fährt, also wenn Not mal ein Mann ist, fahren wir natürlich raus, aber im Endeffekt sind wir beim Kunden nicht mehr gewünscht, weil der Kunde hat keine Zeit. Der will ja jetzt seine Ware verkaufen, der will gucken, dass er die Weihnachtsware, die er eingekauft hat, natürlich an den Mann bringt, an Mann, Frau. Und deswegen sind wir im Dezember relativ wenig unterwegs, also in meiner Branche im Einzelhandel jetzt dann, im Geschenkartikelbereich und Konsumgüter und so weiter.
Sehr schön. Dafür denkst du aber jetzt schon, ich hab's gelernt, die Christmas World 2025, ja, die Messe, ja, findet schon im Februar statt, also schon im nächsten Monat, wenn wir jetzt ausgestrahlt werden.
Ja, bei uns geht eigentlich im Prinzip die heiße Phase ist bei uns immer Januar, Februar, da sind die Messen. Also wir normalerweise starten wir mit der Trendset in München am 6. Januar. Ausnahme dieses Jahr, weil die Baumesse ist in München und da haben sie uns verschoben und haben uns nach hinten transportiert und sind jetzt Ende Januar in München auf der Trendset. Und direkt Schlag auf Schlag die Woche drauf geht's dann mit der Christmas World und Ambiente weiter in Frankfurt. Früher war Ambiente und Christmas World zwei Messen.
Ja.
Und das ist vor 2-3 Jahren zusammengelegt worden. Jetzt ist Christmas World und Ambiente eine Messe, die dann Anfang Februar ist. Dieses Jahr geht's los am 7. Februar, 5 Tage. Und da stehen wir dann auf der Messe und verkaufen Weihnachten. Genau, also der erste Start für die neue Weihnachtssaison 25 ist sozusagen dann am 7. Februar.
Okay.
Und dann geht's weiter im Showroom und auf der Reise Weihnachten verkaufen im Endeffekt bis ja bis der letzte Kunde besucht ist und der letzte Kunde bereit ist, Weihnachten zu kaufen. Das kann auch dann gerne mal bis in August, September reingehen, ja.
Sehr schön, da sind wir ja eigentlich schon mittendrin, aber warum eigentlich über Weihnachten verkaufen? Und fangen wir vielleicht doch erstmal mit dir an. So, wer bist du und was machst du eigentlich, bevor wir so in die Tiefe gehen?
Ja, also ich bin seit 18 Jahren im Handelsvertreterbereich. Ich komme eigentlich aus dem Automobilsektor. Ich habe klassisch Automobilkaufmann gelernt, Großhandelskaufmann und habe dann eine Ausbildung zum Automobilverkäufer gemacht, bin dann von dort aus zu Peugeot nach Saarbrücken gegangen und habe dort ein BA-Studium gemacht, ein berufsbegleitendes Studium gemacht bei Peugeot und war dann im Außendienst bei einer Bank, Automobilbank, und Gebrauchtwagenabsatzberatung gemacht, bis ich mich dann selbstständig gemacht habe mit dem kleinen Autohandel. Und den habe ich dann vor 18 Jahren im Prinzip aufgelöst und bin über das Geschäft meiner Frau damals, die ein Geschenkartikelgeschäft hat, in das Handelsvertretergeschäft reingekommen.
Okay.
Und ja, und so bin ich zum Handelsvertreter-Thema gekommen. Habe erst mit Stahlwaren aus Solingen angefangen und Postkarten, verschiedene Bereiche, verschiedene Produkte, Küchen, Accessoires etc. Also der gedeckte Tisch im Prinzip war immer mein Thema. Und seit ein paar Jahren habe ich ein paar Vertretungen jetzt inne, die längste habe ich jetzt seit 10 Jahren, die andere habe ich seit 8 Jahren. Und dann kommen immer mal wieder kleinere Vertretungen dazu, wo wir im Prinzip Wohnaccessoire, Geschenkartikel und diese Dinge verkaufen, vom gedeckten Tisch über Wohnzimmer, Couch, Beistelltischchen, Outdoor-Geschenkartikel, Picknickdecke, Kühltasche, okay, alles, was man so, Dinge, die die Welt nicht braucht, sage ich immer, aber jeder sie gerne haben möchte. Ja,
also, gerne. Ja, sehr schön. Genau. Ja, wir hatten ja auch schon mal die Brüder Markus und Matthias Hilger auch hier, die im ähnlichen Bereich auch unterwegs sind. Die die sprechen auch über schöne Dinge, aber manchmal auch, die ein bisschen Staub und sowas auch gerne annehmen. So, das sind so ein paar Themen, die ein bisschen andere Äußerungen. Aber bleiben wir vielleicht nochmal dabei, springen wir nochmal zurück. So vor 18 Jahren, also von Automobil zum gedeckten Tisch, ist ja schon noch ein bisschen ein gewisser Sprung, oder? Wie lief das so ab für dich? Oder hast du gesagt, klassisch, du, ich kann eigentlich verkaufen, liegt mir im Blut und da ist das Produkt vielleicht sekundär? Wie war das?
Ach, es waren eigentlich Zufälle. Also ich habe damals vor 18 Jahren halt entschieden, dass ich das Automobilgeschäft aufgebe. Das war so die heiße Phase, als mobile.de und Autoscout ganz groß geworden sind und jeder wollte im Prinzip immer der Erste sein. Also das ist ja immer, ich gebe ein Auto ein, was ich suche, und dann sind die ersten 5-10 Autos immer interessant und dann wird es immer teurer. Also das heißt, es wird immer uninteressanter, je weiter man runterkommt. Und man konnte gar nicht so schnell die Autos im Prinzip ein- und wieder verkaufen, wie im Prinzip irgendjemand das Auto billiger gemacht hat und man da widerstand und sagt, verdammt, jetzt habe ich gerade mir eine schöne Marge erarbeitet bei dem Einkauf und zack ist er weg, weil irgendeiner schon wieder das Auto billiger anbietet. Und dann kommen sie zu dir ins Geschäft und sagen, hör mal, aber da im Internet, es ist zwar 600 Kilometer von hier entfernt, aber der bietet 2000 Euro billiger an. Und dann hast du die Wahl zu sagen, nö, mache ich nicht. Jetzt hoffst du, dass ein anderer kommt, oder du gehst halt drauf ein und verdienst dann nur noch 200 Euro an so einem Auto, und dafür ist der Kapitaleinsatz einfach viel zu groß gewesen. Das war Wahnsinn. Und ich war halt, sage ich mal, ein One-Man-Show ohne Werkstatt, nur Verkauf, was auch, sage ich mal, jeden Kunden im Prinzip zu einem Einmalkunden gemacht hat. Und mein Kreditrahmen war natürlich auch irgendwo beschränkt und ich konnte so 15 bis 20 Autos auf den Hof stellen, aber dann war Feierabend. Also ich war aber im Prinzip eigentlich dann für den Kunden, der nicht speziell genau dieses Produkt gesucht hat, uninteressant, weil ich viel zu klein war.
Okay, das heißt aber, du hast schon selbst auf mobile und so auch eingestellt.
Ja, ja, natürlich.
Du bist das Spiel mitgegangen, das musste man schon machen, ne?
Definitiv. Ja, ja, sicher, klar. Aber wir haben natürlich versucht, dann irgendwie die Autos hübsch zu machen und aufzubereiten und irgendwie die Leute anders zu kriegen, als jetzt über den Billigpreis zu kriegen, ja.
Verstehe. Okay. Mhm. Ja, da ist natürlich super viel passiert in der Zeit,
ja,
durch genau. durch die Online-Plattform hat sich wahrscheinlich unheimlich was gewandelt, wie du auch gesagt hast.
Sicher.
Kann ich nachvollziehen. Und war dann der Schritt, war das schwierig, weil du hast ja vorher auch deine Ausbildung und alles, das war ja, also Automobil war ja schon irgendwie, war ja eine gewisse Richtung. Und wenn man auch selbstständig in dem Bereich ist, fiel das dann sehr schwer, sich zu verändern?
Ach, es war eigentlich, wie gesagt, alles Zufälle. Ich habe damals 2 Jahre vorher mit meiner Frau hier in Wiesbaden ein Einzelhandelsgeschäft aufgemacht damals und haben dort halt, sie hat den Laden geführt und ich habe immer mit eingekauft und so weiter. Ich war also ein bisschen involviert in die ganze Geschichte natürlich auch. Und ich habe dann halt irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich das Automobilgeschäft aufgebe und zufälligerweise war es dann halt so, dass meine damalige Frau einen Termin hatte mit einem Handelsvertreter, der dann nicht kam und dann hatte der Firmenchef angerufen, hat gesagt, ja, wir haben uns getrennt von dem Mann und wir müssen jetzt jemand Neues suchen und wenn wir jemand Neues haben, dann schicken wir ihn, dann kommt jemand bei Ihnen vorbei und dann hat sie schnell reagiert und hat gesagt, naja, ich hätte da vielleicht jemand für Sie.
Hier ist schon einer.
Ja, ja, so ungefähr. Ich hätte da jemand für Sie, der könnte sich das gut vorstellen und vielleicht wollen Sie sich mal mit ihm unterhalten und das war ich dann halt und so, das hat dann so 2-3 Monate sich hingezogen.
Ja.
Weil er ursprünglich einen Angestellten gesucht hat und ich gesagt hat, nee, anstellen lassen möchte ich mich nicht. Ich kann gerne als Selbstständiger arbeiten oder als freier Handelsvertreter und und so haben wir uns dann geeinigt und das war dann der Start im Prinzip in das Handelsvertretergeschäft, ja.
Das war dann die erste Vertretung, die du damit quasi akquiriert hast oder?
Ja, richtig. Ja? Damals war es auch die einzige, die ich hatte, weil ich hatte sozusagen angefangen, dass ich da arbeite als Selbstständiger, aber eigentlich wie ein Angestellter sozusagen, also Scheinselbstständigkeit, so ein bisschen das Thema. Und da habe ich dann halt dann irgendwann auch dann die zweite Vertretung dazugenommen, damit ich da keine Scheinselbstständigkeit-Thematik habe.
Ja.
Und so kam es dann. Und dann kam die zweite und dann kam die dritte und dann Edelstahlfabrik ist dann leider bankrott gegangen und dann musste ich mir was anderes suchen und so bin ich dann in verschiedene andere Bereiche gekommen. Also hab dann gedeckten Tisch gemacht, also Küchenaccessoires, dann Postkarten Thema gehabt, also Kartenthema, Papeterie und bin dann irgendwann zu den 2 Marken gekommen, die ich jetzt schon seit längerer Zeit habe. Die eine war der Vertriebsleiter von der Edelstahlfabrik, ist dann tatsächlich auch einen neuen Job gesucht, ne? Und über den habe ich gesagt, naja, bei der Firma Remember damals dann, die hatten noch keinen Außendienst damals, die haben damals ohne Außendienst gearbeitet, also nur über Messe und über Mailing und so Geschichten und über den Katalogversand. Und er hatte dann den Vertrieb aufgebaut und hat dann Handelsvertreter gesucht und dann hat er mich natürlich angerufen und hat gesagt, Patrick, wir kennen uns doch und hast du Bock drauf?
Ja, Netzwerk ist immer wichtig.
Absolut, ja, genau. Ja. Und dann kam noch eine Freundin von mir, die Anja, die aus Hamburg ist, die war auch bei der Besteckfabrik und hat dann auch was Neues gesucht und ist dann auch zu Remember gekommen, noch 2 Monate vor mir sogar.
Okay.
Und dann haben wir eine neue Vertretung aus der Schweiz gefunden, die dann auch mehrere Handelsvertreter gesucht hat. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne da die Anja aus Hamburg. Und so sind wir dann halt. Aber es ist ganz viel in unserer Branche. Ja. Es ist ja fast ein Dorf, ne? Also wir kennen uns alle irgendwo und jeder kennt
ist
jeden
so?
Irgendwie. Ja, doch, schon. Also alle, die zumindest auf den Messen sind, auf der Trendset stehen, auf der Ambiente stehen und so weiter und zusammen in der Halle sind. Also es sind ja dann immer verschiedene Hallen und dann werden ja immer die Hallen gruppiert. Von den Messen und natürlich versucht der Hersteller auch ein bisschen mitzureden und zu sagen, ich möchte lieber in die Halle 2, in die Halle 3, weil da sind ein bisschen bessere Firmen oder die passen besser zu uns und wir sind jetzt keine Postkarten, also was sollen wir bei den Postkarten so ungefähr.
Ja.
Und und dann kennt man halt die Leute, die da in der Halle sind und so. Und wenn dann irgendwo ein Job sich auftut, dann sagt der eine Bescheid und hebt den Arm und sagt, Achtung, da gibt's was Neues, hast du Bock? Und also sagen wir mal so, das ist wie in vielen Bereichen, die guten Jobs, die wirklich guten Jobs, die werden nicht über handelsvertreter.de-Plattform vermittelt,
das läuft schon anders vorher.
Ja. Über das, persönliche Kontakte und so weiter und so fort, ja.
Klar, und wenn ihr habt ja, der Messekalender ist für alle ja irgendwie gleich, wie du am Anfang eben auch schon gesagt hast, und man läuft sich halt immer wieder über den Weg, dann verstehe ich das schon.
Ah, okay. Ja, genau.
Okay, das macht Sinn. Erzähl mal ganz kurz ein bisschen was zu deinem Gebiet, wo du bist, denn da gibt's auch noch so die ein oder andere Auffälligkeit, positiv, wie ich sie finde. Wo bist du so, wo tummelst du dich rum?
Naja, also ich wohne in Wiesbaden und betreue im Prinzip Hessen und Rheinland-Pfalz und das Saarland. Und dann noch das schöne Luxemburg gehört auch noch dazu. Ja. Das ist so mein Hauptreisegebiet und habe mir dann irgendwann vor ein paar Jahren noch ein paar Firmen oder versucht, Firmen zu finden, die ich auf meiner Urlaubs- oder beziehungsweise auf unserer Urlaubsinsel Mallorca vertreten kann. Und ja, momentan bin ich mit zwei Vertretungen auch auf Mallorca unterwegs. Ja.
Okay, wunderbar. Das finde ich natürlich, das finde ich total spannend. Das heißt, wie läuft das da ab? Du bist ja nicht die ganze Zeit da oder wie viel Zeit verbringst du dann da? Wie läuft das?
Naja, also ich verbinde das meistens, also entweder fliege ich mal runter und bin ein verlängertes Wochenende da und nutze dann die Tage, also das Wochenende halt dann privat und dann bin ich dann Montag, Dienstag, Mittwoch oder ich fliege schon donnerstags runter oder sowas und bin dann die Tage unten und besuche dann meine Kunden. Oder ich mache halt wie immer auch viel über E-Mail oder Telefon oder sonst was, ja. Ah ja. Und okay. Mallorca ist ja ein saisonales Geschäft. Also das ist ja kein Ganzjahresgeschäft. Also mit Weihnachten brauche ich da keinem kommen. Also es gibt so ein paar Händler, die jetzt vielleicht in Palma sind oder in Ortschaften oder Städten, die auch im Winter frequentiert sind, die kaufen so ein bisschen Weihnachtsdekoration ein, aber das ist bei Weitem nicht das, was ich in Deutschland mit Weihnachtsdekoration oder mit Weihnachtsgeschäft Umsatz mache, sondern das ist viel, viel geringer. Und dann gibt's halt auch Regionen auf Mallorca, die sind nur im Sommer frequentiert, da ist im Prinzip ab Oktober bis März, April nichts los und die kaufen dann natürlich auch dementsprechend nur für saisonal ein und anders ein, andere Ware auch. Ne?
Hm. Okay, aber finde ich ja einen spannenden Ansatz, das auch irgendwie miteinander zu verbinden, das Schöne mit dem Nützlichen oder wie man das immer so schön sagt, passt ja gut. Ja, und auch Luxemburg.
Aber man muss ja irgendwie eine Möglichkeit haben, die Flüge abzusetzen darunter.
Ja, das ist ja wichtig. Gut, ja gut, das ist ja völlig legitim. Also warum nicht jeder eine Vertretung irgendwie auf Mallorca suchen? Ich muss mal schauen, wie ich das irgendwie bei mir hinkriege. Vielleicht machen wir mal ein Camp da oder so, habe ich mir überlegt. Das könnte vielleicht mal sein.
Kein Problem, kennen ein paar gute Restaurants dort, ja.
Das glaube ich, das kann ich mir ja gut vorstellen. Aber lass uns doch mal ein bisschen über das Thema auch Einzelhandel sprechen.
Ja.
Denn hat man noch nicht so häufig jetzt hier in knapp 100 Folgen. Und da ist ja eine Menge passiert in den letzten ein, zwei Jahrzehnten. Das, was du eben im Automobilbereich gesagt hast, ist ja auch im Einzelhandel. Aber sprich doch mal erzähl ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie geht's dem Einzelhandel so? Wie ist die Situation auch für dich dann gerade so als Handelsvertreter? Was hat sich da in den letzten Jahren eigentlich so aufgetan? Wie war so die Reise?
Naja, im Prinzip hat sich der Einzelhandel, wirklich verändert und eine große Veränderung durchgemacht, als Corona anfing. Ne? Also wir hatten ja alle das Thema mit Corona, das hat jeder irgendwo gespürt und wir haben das natürlich auch gespürt, weil das Erste, was geschlossen wurde, waren die Geschäfte. Und einige haben dann so den Trick angewandt und haben gesagt, ich nehme jetzt eine Lebensmittelmarke noch mit rein in meinen Geschenkartikelladen, weil dann darf ich offen haben. Also das war so eine Gesetzeslücke in Anführungsstrichen, dass wenn man Lebensmittel verkauft hat, dass man das Geschäft nicht sofort schließen musste, sondern aufhaben durfte. Und dann haben halt einige Händler sind hingegangen und haben sich irgendwie noch Gewürze und Schnaps und Wein und Kaffee, Tee mit reingenommen und so weiter, um halt ihr Geschäft offen zu halten. Aber die meisten hatten einfach zu, ganz klar. Ja, da war halt gar nichts. Und wer zu dem Zeitpunkt, dein Lieblingsthema, digital nicht aufgestellt war, hat ziemlich in die Röhre geguckt. Also da war halt dann gar nichts. Es ging gar nichts. Und viele sind dann kreativ geworden und haben dann einen WhatsApp-Katalog und WhatsApp-Shop gemacht oder haben halt über Mailings versucht, die Kunden irgendwie bei der Stange zu halten, weil die Kosten sind ja weitergelaufen. Also du musst dir vorstellen, du hast den Laden zu, du hast dein Personal, was angestellt ist. Ja, da gab es ja dann Corona-Überbrückungshilfen, die auch nicht so schnell kam, also hat man ja auch warten müssen und irgendwie mussten ja gucken, dass ihr Geschäft läuft und haben dann irgendwie versucht, über diese Wege noch Ware zu verkaufen. Und das ist dem einen besser, dem anderen schlechter gelungen. Die erste Phase war sehr, sehr schwierig für die Händler und dann haben sie sich, sagen wir mal, bei der zweiten, dritten Schließung dann so ein bisschen mehr drauf eingestellt und haben dann einige die Kurve gekriegt. Und man muss sagen, dadurch, dass die Leute dann natürlich auch nicht rausgehen durften, und sie durften nicht essen gehen, sie durften nicht reisen, sie durften nicht rausgehen, hat sich zu Hause jeder schön gemacht. Ne? Also auf einmal wurde nicht mehr der Geschenkartikel für 20 Euro gekauft oder die Vase, die ich verschenken möchte, für 20 Euro, sondern wurde die Vase oder das Service für, also die Vase für 150 oder 200 Euro gekauft, weil man hat es ja für sich selbst gekauft. Ne? Also in der Zeit zum Beispiel weiße Ware, ne, Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner etc. zu bekommen, war fast schier unmöglich, weil alles ausverkauft war. Ja, ja, und Geschenkartikel, ja, gingen halt im Prinzip dann in der Zeit sehr gut. Also wer verkaufen konnte und wer es geschafft hat zu verkaufen, hat richtig gut verkauft. Also wir hatten mit unseren Geschenkartikeln in der Corona-Zeit eine sehr gute Phase.
Okay.
Mhm. Das, ja, und als dann die Geschäfte wieder aufgingen, als dann wieder alles erlaubt war, also im Prinzip dann, wann war das, 23, ne? So
23,
ja. Sind die Leute halt, ja, hatten es ja schön zu Hause, ne? Und die Vase stand ja schon da, die hat man ja nicht aufgegessen, also die wurde ja nicht verbraucht. Das sind ja alles keine Verbrauchsartikel, ja, sondern das sind ja einfach, wenn ich eine Vase stehen habe, habe ich eine Vase stehen. Wenn ich 5 USB-Lämpchen in meinem Wohnzimmer verteilt habe, dann habe ich 5 USB-Lämpchen. Da brauche ich nicht 6., 7. oder 8. Dann nutzt auch nichts, wenn ich mit 50% Rabatt irgendwo was anbiete. Es will keiner mehr. So, und dann haben die Leute wieder angefangen halt, und die Phase haben wir leider immer noch, momentan aktuell. Die Leute geben Geld aus fürs Essen. Die Leute geben Geld aus für die Reise, für Flüge, für Hotels, ja, für diese Dinge alle und für den, und mittlerweile, was halt jetzt noch dazugekommen ist, halt Nebenkosten, ne? Die sind ja wahnsinnig gestiegen, also Strom, ja, Wasser, Gas, Lebenshaltungskosten, Lebensmittel ist auch gestiegen, also das sind alles Faktoren, die es uns momentan im Prinzip im letzten Jahr, also jetzt 23, 24 besonders, und ich glaube, dass wir 25 Jahre auch noch so eine Phase haben werden, nicht leicht macht, im Einzelhandel, ja, unsere Umsätze zu generieren und im Prinzip schwarze Zahlen zu schreiben. Ja, weil die Mieten sind deswegen nicht gesunken für die Kunden. Also, ja, ja. Und wir als Lieferant, wir stehen halt da und sagen, lieber Kunde, es gibt Neuheiten, wir haben dies und jenes, was brauchst du? Und dann sagt er, schau dich um, die Bude ist voll. Ich muss erstmal verkaufen. Erstmal habe ich kein Geld mehr, weil die Bude voll ist, und das Finanzamt hat mir auch noch böse Geld abgezwackt. Das kam dann natürlich jetzt auch noch, die ganzen Nachzahlungen aus Corona, das ist dieses Jahr alles gewesen, und da hat es ja einige ziemlich gebeutelt mit dem Finanzamt. Und ja, die Bude ist voll, ich kann nichts kaufen. Also was ich brauche, kaufe ich, aber nur auf Bedarf, und ich bin auch vorsichtig, weil ich weiß gar nicht, wie das Weihnachtsgeschäft läuft oder ob die Kunden noch in den Laden kommen oder nicht das Geld woanders ausgeben und so. Also wir haben immer noch eine sehr schwierige Phase im Einzelhandel, was die Geschenke und Konsumgüter betrifft, definitiv.
Ja, ja, ist ja Wahnsinn. Also Corona natürlich ein Hammer-Effekt, der ja auch so nicht vorhersehbar war, der natürlich, wie du sagst, in deinem Bereich auch eine Nachfrage extrem irgendwie gepusht hat. Und dann kommt die Kehrseite jetzt über die letzten 2 Jahre mit aus einer Makrosicht natürlich Unsicherheit, wir reden über Ukraine, Energie, alles Mögliche, was da irgendwie mit reinspielt nachher, ja, ist ja Wahnsinn, kann ich mir gut vorstellen. Ich war gestern noch, also wir nehmen jetzt gerade im Dezember auf, strahlen im Januar aus, aber ich war gestern noch in Hamburg in der Innenstadt zum Weihnachtsshopping, mache ich einmal im Jahr, weil ich die Sachen mache ich nicht online, sondern ich finde das immer sehr schön, mal einfach durch die Stadt zu gehen.
Vielen Dank, dass du den Einzelhandel unterstützt und meinen Beruf am Leben hältst.
Sehr, sehr gern. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich was gekauft habe. Ne?
Also okay. Ja.
Nein, aber okay. Schon. Aber und natürlich, die Hamburger Innenstadt hat auch ein bisschen was zu bieten. Das muss ich auch sagen. Ja. Das ist natürlich immer wunderschön. Deswegen ist das ein fester Termin im Kalender bei meiner Frau und bei mir, dass wir da hingehen. Aber und da habe ich schon eben beobachtet, also so, da war schon mal irgendwie mehr los, hatte ich so das Gefühl. Also
ja, definitiv, absolut.
Auch in den Geschäften und sowas. Das merkt man natürlich irgendwie schon. Und wie du sagst, ja, die Bude ist voll mit Ware, aber es fehlen halt irgendwie die Leute, die es dann irgendwie auch abnehmen. Und ich bin an so ein paar Pop-Up-Stores vorbeigegangen, wo genau eine Person drin saß, nämlich diese und Pop-Up-Store irgendwie betreibt, wo ich mir so gedacht habe, oh, wie bitter muss das sein? Ich setze jetzt alles irgendwie darauf, so im Dezember mein Weihnachtsgeschäft hier zu haben, und dann habe ich da keinen Kunden irgendwie drin. Und
Naja, wir in unserem Bereich generieren 30-35% des Jahresumsatzes im Weihnachtsgeschäft. Also vielleicht sogar 40. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Geschäft. Also es gibt viele Kunden, die im Prinzip, sagen, ich verdiene mein Geld im Weihnachtsgeschäft, und das Rest des Jahres gucke ich irgendwie, wie ich über die Runden komme. Ja.
Okay.
Aber es gibt auch mittlerweile einige, die es beutelt. Also wir haben auch Schließungen. Also das ist nicht so, dass die alle durchkommen, sondern wir haben schon immer doch einige Kunden, die entweder aus sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, ich mache zu, weil das, so wie das jetzt läuft, das tue ich mir nicht mehr an. Ich mache das seit 20 Jahren und das ist nicht mehr meine Welt.
Ja.
Oder es gibt halt die, die sagen, ich kann einfach nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. Ich kann die Mieten nicht mehr bezahlen, ich kann das Personal nicht mehr bezahlen. Es kommt einfach zu wenig rein. Ja. Und ja. Da sind schon ein paar dabei, die da schließen. Also es gibt auch Traditionshäuser, die seit vielen, vielen Jahren ihr Geschäft machen und mittlerweile sagen, ich vermiete, die Immobilie ist unser Eigentum.
Ja, okay.
Und wir verdienen nicht mehr genug mit dem Einzelhandel. Wir machen zu und verpachten das Haus oder die Fläche an irgendwas Lukratives, Handyshop oder sowas, keine Ahnung. Und machen damit, da verdiene ich mehr Geld, als wenn ich jetzt hier stehe und jeden Tag im Laden stehe und meine Geschenkartikel verkaufe.
Oder okay, verstehe. Und wie war das denn, wenn wir mal vor Corona nochmal die ganze Zeit auch drauf eingehen, Thema Onlinehandel und sowas, ja alles über die letzten zwei Jahrzehnte auch irgendwie entstanden ist. Was hat das für Einflüsse so gehabt, auch aus deiner Sicht?
Also der Onlinehandel ist ein Segen und ein Fluch, wie bei allen Bereichen. Wir haben auf der einen Seite natürlich eine viel größere Verbreitung der Produkte und ein besseres Kennenlernen der Produkte auch. Also das heißt, übers Internet, die Leute sitzen auf der Couch und zu Hause und gucken mal rein. Dann gibt's dann da verschiedene Online-Shops, die dann irgendwelche Sachen anbieten und so weiter. Ja. Also so gesehen ist die Verbreitung der Produkte natürlich schon und das Bekanntwerden der Produkte, das über die Online-Shops oder das Internet natürlich super. Es ist wie damals bei mir im Autohandel auch war, es gibt halt viele, die halt der Meinung sind, man könnte nur Umsatz generieren über Rabatte. Also man muss immer Rabatte geben und man muss immer noch einen Cent billiger werden und noch einen Cent billiger werden und nur dann mache ich Umsatz und dann kann ich Geld verdienen. Und schönes Beispiel ist gerade der Black Friday, ne? Da ist da drehen sie alle durch und wie war das jetzt? 150-200% mehr Umsatz am Black Friday, aber eine Ertragsmarge von 7% gerade noch. Also, was soll das? Was soll das? Bei 7%, da kann ich gar nichts mehr bezahlen, wenn ich einen Ertrag von 7% habe. Also, es ist ein völliger Wahnsinn. Das ist wieder so ein amerikanisches Ding, was zu uns rübergeschwappt ist und, Aber zurück zum Online. Es ist auch so, dass wir als Hersteller leider über die EU-Recht die Hände gebunden sind und dem uns die Hände gebunden sind, dass wir im Prinzip eine unverbindliche Preisempfehlung herausgeben können, aber keinen Einfluss nehmen dürfen auf die unverbindliche Preisempfehlung. Also das heißt, der Kunde, also der Händler, der Käufer, der Online-Shop kann das Produkt verkaufen zum Preis, wie er will. Und wir dürfen uns nicht einmischen. Das ist Kartellrecht. Und EU-Recht und da kriegen wir direkt auf die Mütze und da gibt es dann richtig Ärger und das kann bis zu 100.000 Euro kosten, Strafe etc., wenn wir als Hersteller uns einmischen in das Preisgefüge des Online-Händlers.
Okay.
Und im Prinzip möchte man aber seine Marke ja schützen eigentlich. Ja? Man möchte ja nicht, dass sein Produkt verramscht wird, sondern man hat ja einen Stellenwert bei dem Produkt und man möchte ja irgendwie auch die Marke schützen und deswegen möchte man das Produkt zu der unverbindlichen Preisempfehlung, in der man es angeboten hat, verkaufen. Und dann kommt ja noch dazu, dass der Einzelhändler, der natürlich ein Ladengeschäft hat und Personal hat, höhere Betriebskosten, zumindest auf den ersten Blick, hat als ein Online-Händler, was ja nicht immer stimmt, weil der Online-Händler muss ja Lager vorhalten und Verpackungen und muss Google AdWords positionieren etc., was alles ein Schweinegeld kostet. Also, aber trotzdem haben die natürlich eine höhere Umschlagshäufigkeit und die versuchen dann über die Umschlagshäufigkeit natürlich den rabattierten Preis irgendwie zu rechtfertigen oder ihren Ertrag damit zu machen. Und aber wir wollen natürlich weiterhin auch im Einzelhandel verkaufen. Der Einzelhändler sagt zu uns immer, der verkauft es 30 Euro billiger oder 10 Euro oder 7,50 Euro billiger als ich es im Laden verkaufe, dann kaufe ich euer Produkt nicht mehr. Wenn ihr das nicht in den Griff kriegt, dann kaufen alle im Internet, kauft ja keiner bei mir. Die kommen hier in den Laden rein und sagen, guck mal, da im Internet kostet 10 Euro weniger, dann kaufe ich es im Internet. Oder gehst du 10 Euro runter? Und dann sagt der Händler natürlich meistens, kann ich gar nicht, tut mir leid, geht nicht.
Gar nicht.
Und, sie haben ja noch Frachtkosten auf dem Produkt. Nee, Frachtkosten frei ab 20 Euro. So, kommt dann noch dazu. Also ich krieg sogar nach Hause getragen. Ich muss es noch nicht mal selbst tragen, sondern es macht dann wieder der Paketdienst.
Ja.
Also das ist schon ein Problem für uns und für den Einzelhandel, den stationären Einzelhandel, dass diese Preisspirale, die da im Internet stattfindet, wirklich absolut schwer in den Griff zu kriegen ist. Man kann das über Bildrechte versuchen, dann sagen, ich entziehe dir die Bildrechte oder man kann sagen, ich kündige den Vertrag, ich beliefere dich gar nicht mehr.
Okay. Ja,
das geht, das kann man machen, wenn der Händler nicht nachweist, dass er mit dir, gleich, da gibt es irgendwie so eine Prozentzahl, also er muss über eine gewisse Prozentzahl mit dir seinen Umsatz generieren und wenn er drüber ist, ist er für dich elementar wichtig und dann kannst du ihm die Belieferung nicht entziehen. Sonst kannst du aber sagen, wir haben uns entschieden, mit Online-Händlern nicht mehr zu arbeiten oder irgend so ein Argument. Okay. Und dann kannst du den Vertrag kündigen und dann nicht mit ihm arbeiten. Also Wege kannst du gehen. Aber das ist natürlich auch, ja, Umsatzverlust erstmal für den.
Wollte ich auch sagen, ist schon ein harter Weg.
Ja, ist klar. Aber es ist schwierig, ja. Und Amazon, also ist ja da die Monsterplattform im Prinzip und dann gibt es dann Händler, es gibt jetzt Amazon selbst und dann gibt es Händler, die bei Amazon einstellen. Ja. Und man kann ja bei Amazon so eine schöne Automatik programmieren, dass man immer 5 Cent billiger ist als die Konkurrenz. Und wenn der an diese Spirale eingestellt ist, dann wird es ganz fürchterlich. Ja.
Okay. Gibt es denn eigentlich sowas noch wie Kundenbindung im Einzelhandel? Oder ist das noch so stark, wie es mal war? Oder ist das überhaupt noch vorhanden?
Wie meinst du Kundenbindung?
Ja, Kunden, also dass ich selbst sage, als Endverbraucher halt, dass ich noch so stark bin, ich sage, ich kaufe halt nur in diesem Laden oder, ja, also ich habe auch schon mal aus dem Einzelhandel heraus online was bestellt, weil ich irgendwas gesehen habe und dann über die Geschwindigkeit noch parallel irgendwie dann doch eine Jacke bestellt oder irgendwie, also hart, fühlt man sich auch irgendwie nicht gut, wenn man da schon so im Store ist, aber das funktioniert ja und da habe ich so bei mir selbst gesehen, okay, das Thema Kundenbindung ist jetzt doch nicht mehr so stark, weil sonst hätte ich es irgendwie nicht gemacht.
Einkaufen muss ein Erlebnis sein. Ne? Und wenn je mehr der Händler im Einzelhandel das Einkaufen in seinem Geschäft zum Erlebnis macht, desto eher bleibe ich auch beim Kunden. Wenn ich bedient werde, wenn er irgendwelche innovativen Sachen hat, wenn er immer wieder was Neues reinkriegt, wenn er umdekoriert und schön gestaltet, wenn er Damen-Sekt-Abend macht, ja, irgendwie einkaufen mit Canapés und Sekt irgendwie abends für Frauen-Einkaufsabend oder ich weiß nicht was, keine Ahnung, ja. Und so Aktionen macht halt und seinen Laden bewirbt, seine Produkte bewirbt, präsent ist und ja, ein Einkaufserlebnis dem Kunden bringt, dann bleibt er auch. Dann geht er da immer wieder hin. Ja? Ja. Dann sagt er, warum soll ich woanders hingehen? Hier kriege ich doch alles. Also die machen da einen tollen Job und das macht Spaß und der ist nett und der kennt mich mit Namen und ja, also klar. Je mehr der Händler eine Kundenbindung aufbaut, desto mehr kommt der Kunde immer wieder und kauft seine Produkte, Geschenke, was auch immer bei ihm. Ja, da ist es ganz klar.
Stimmt. Da hatte ich das Beispiel, wie gesagt, gestern in Hamburg unterwegs gewesen und dann sind wir ins Einkaufszentrum, ins Hanseviertel, also direkt unten am Neuen Wall. Und das Hanseviertel war so ein bisschen verstaubt irgendwie, wo ich so dachte, ist irgendwie nicht so cool. So, und dann haben die das aber irgendwie umgebaut und jetzt haben die da drin seit Sommer diesen Jahres, nennt sich Le Big Tam Tam. Da ist also viel Tamtam, so einen neuen Food Court gebaut, aber nicht der Food Court, wie man den sonst kennt. Da ist ein bisschen McDonald's und ein bisschen Pommes oder irgendwie noch eine Dönerbude, sondern alles total bunt, fancy, irgendwo Tacos, Ramen, also auch vom Food-Angebot her sehr außergewöhnlich. Und ich saß da mit meiner Frau und dachte so, oh, wie cool ist das denn hier? Dass wir gesagt haben, das nächste Mal gehen wir mit unserer kleinen Tochter hier hin, weil die wird das Ganze hier lieben. So, und das hat natürlich, und dann waren wir so lange im Hanseviertel, wie ich noch nie war. Vorher. Also muss ich sagen. Das macht dann schon was mit einem.
Ja. Das ist einfach die Frage des Einkaufserlebnisses und die Reduzierung des Personals auf der Fläche ist ein Riesenproblem. Ja, also ich meine, es gibt ja eine große Handelskette, die in jeder Stadt ein großes Kaufhaus hat. Da kann man sich manchmal alleine auf der ganzen Etage verirren, so ungefähr, ja. Und es gab mal vor vielen Jahren gab es mal einen Mann, der Tomi Naga hieß der, das war Unternehmensberater, ein Japaner. Und der ist auch mal in so eine Kaufhauskette reingegangen mit der Geschäftsleitung. Und dann ist er so durchgelaufen und hat gefragt, was machen die Personen, die hier rumstehen? Wer ist das so? Und dann hat der Geschäft, ja, wie verstehe ich Ihre Frage nicht, das sind die Verkäufer. Und dann sagt er, nee, das sind keine Verkäufer, das sind Warenbewacher, aber mehr sind die hier nicht. Ja, und das haben wir immer, also das ist, Warenbewacher ist das richtige Wort im Prinzip für viele Personen, die im Einzelhandel tätig sind. Und manchmal ist es aber auch leider einfach so, dass das dann von oben herab diktiert wird, dass einfach nur noch zwei Personen auf der Fläche sein dürfen, weil mehr nicht zu bezahlen ist, und dann leidet alles. Ja? Die Beratung am Kunden, die Warenpräsentation, und das versuchen sie dann auf uns teilweise abzuwälzen. Also wir haben auch schon Gespräche geführt, wo wir, wo es darum ging, dass wir zum Aufräumen kommen sollen alle 14 Tage.
Okay, okay.
Und dann haben wir gesagt, wer bezahlt das?
Wollte ich sagen, ist das also eine bezahlte Dienstleistung?
Ja, ja, ja. Aber im Endeffekt sollte das mit der Warenlieferung und mit der Marge abgegolten sein. Ja, also das, was wir verkaufen die Ware an Sie. Wir präsentieren die Ware dort und die Ware ist dort. Und jetzt sollen wir auch noch aufräumen kommen für alle 14 Tage. Und
sehr schön.
Ich sag, ja, wenn ihr mir den Sprit und das Parkhaus und die Zeit und das alles bezahlt, können wir darüber reden. Aber anders funktioniert das nicht.
Okay. Wie hat sich denn eigentlich so die Rolle oder deine Rolle oder die Rolle des Handelsvertreters, Handelsagenten so in den letzten Jahren dann auch so gewandelt? Also ist das noch so, wie es noch vor 10 Jahren war? Das heißt, du hast deine festen Touren und fährst die Häuser irgendwie ab und man wartet auf dich, ihr trinkt einen Kaffee und versteht euch gut, oder wie ist das, oder läuft das nur noch auf Termin? Du hast ja auch einen eigenen Showroom. Sprechen wir ein bisschen auch über deine Vertriebskanäle, wie du so vorgehst.
Ja, also klar, wir sind auf der Reise, wir sind beim Kunden draußen, machen Termine. Manchmal macht man auch eine Tour, wo man einen Termin hat oder zwei Termine hat und dann nochmal beim Kunden vorbeischaut und Hallo sagt. Präsenz ist wichtig, weil wir sind einfach auch immer noch in einem Verdrängungswettbewerb. Also das heißt, es gibt mehr Marken, als Platz im Handel ist. Also die Ladenfläche ist begrenzt, und aber es gibt mehr Produkte und mehr Marken draußen, die man im Laden reinnehmen könnte, als der Laden hergibt. Und da ist es halt im Prinzip wichtig, dass man Präsenz zeigt, dass man da ist, dass man einen guten Service bietet, dass man schnell reagiert, wenn irgendwelche Probleme auftauchen. Und das ist halt das A und O. Also das reine Verkaufen ist es gar nicht vor Ort, ne? Wir haben unsere Verkaufszyklen, wenn unsere Neuheiten rauskommen. Wir haben zweimal im Jahr Neuheiten. Das ist im Januar und im Sommer. Da ist dann die sozusagen Präsentationstour angesagt, aber zwischendrin ist es dann bedarfsgerechte Besuche, beziehungsweise halt im Prinzip auch Händchen halten, Seelsorger.
Das auch.
Anhören, welche Probleme da sind, und also im Prinzip ist es eigentlich nicht der reine Verkauf, oder wir sind keine reinen Verkäufer, sondern im Prinzip ist es Networking, mit den Kunden zusammenarbeiten, reden, zuhören, Probleme lösen, schnell reagieren. Das ist das Thema.
Und der eigene Showroom, wie kamst du da, oder wie bespielt ihr den? Wie nutzt ihr den?
Also Showroom war im Prinzip, ist geboren worden in Corona auch. Wir hatten ja das Thema, dass wir natürlich unsere Messen bespielen. Die sind ja im Januar, Februar und dann nochmal im Sommer. Ja. Und die sind für uns ganz elementar wichtig. Also da ist natürlich, kann man natürlich an einem Tag viel mehr Kunden betreuen und besehen, als man auf der Reise es machen kann, ne? Und die Kunden kommen ja da auch hin, sind konzentriert und wollen dann die Ware kaufen. Die kommen ja extra auf die Messe, und da stört dann kein Kunde. Ich sage jetzt mal, da stört dann kein Kunde, oder das Telefon klingelt nicht, oder Mitarbeiter will irgendwas, sondern die kommen dann wirklich. Und da geht es dann um die Produkte. Und deswegen sind die Messen so wichtig für uns. Und Messen fand ja nicht mehr statt in Corona, durften ja nicht gespielt werden, wurden ja abgesagt, war ja alles zu. Und wir haben dann halt überlegt, wie wir trotzdem noch unsere Neuheiten präsentieren können, und sind dann im Prinzip auf das Konzept des Showrooms gekommen und haben ihn damals im Prinzip, wann war das, 22? Oder war es sogar 21? 22, glaube ich, haben wir den Showroom eröffnet, genau. Und haben dann im Prinzip die komplette Ware dort präsentiert. Und zuerst dann mit Abstand und Maske und desinfizieren und so weiter, haben wir dann die Kunden empfangen, immer nur eine Person oder ein Pärchen. Und dann mussten die raus, und dann haben wir gelüftet, und dann durften die Nächsten kommen und so. Und so haben wir dann unsere Ware präsentiert, und die Leute konnten halt die Neuheiten einkaufen. Und als das dann im Prinzip mit dem Mundschutz wegfiel und das Ganze etwas lockerer wurde, konnte man dann auch mal einen Kaffee anbieten und hat sich dann mit den Kunden unterhalten. Und es hat sich halt herausgestellt, dass der Showroom im Prinzip für uns wirklich perfekt ist, weil wir vor Ort sind, wir sind da. Ja. Wir können am Tag 4 bis 5 Kunden betreuen, sage ich mal, zwischen 3 und 5 Kunden am Tag betreuen. Die Kunden kommen zu uns, die sind entspannt. Da klingelt auch nicht das Telefon, da ruft auch kein Kunde an oder will irgendwas haben oder Paket muss angenommen werden vom Postboten, ja, dies und jenes. Der Vorteil gegenüber Messe ist es noch, dass sie nicht noch einen Termin hinten dran stehen haben. Auf der, ja, Messe haben sie ja meistens viele Termine und sind dann sehr getaktet und da kommen sie ja nur zu dir jetzt und sind dann bei dir und sind entspannt. Und das macht sich dann bemerkbar, indem das im Schnitt 20-30% mehr auf dem Einkaufszettel stehen als vorher.
Okay, ja, stark, wow. Oh, ja. Das ist schon gut. Das heißt also, ihr versucht auch immer mehr eure Partner dann zu euch auch zu holen, dass ihr sagt, kommt hier, ja, vorbei, oder wie spielt ihr das?
Ja, jetzt zum Beispiel, dadurch, dass die Messe im Januar, erst Ende Januar stattfindet, nicht in München, nicht am 6. Januar, sondern erst am 29. Januar. Ja, 29. Januar, werde ich versuchen, natürlich meine Kunden im Prinzip ab dem 1. Januar in den Showroom zu holen. Alle schnell in den Showroom und im Prinzip den ganzen Januar zu nutzen, um die Kunden im Showroom zu, klar, bedienen, damit ich im Prinzip vor der Messe München oder beziehungsweise, ja, vor der Messe Frankfurt schon viele Kunden, ja, abgefrühstückt habe, sage ich mal.
Ja, verstehe.
Und die schon ihre Ware safe bestellt haben und schon geordert haben, ja.
Okay,
cool. Die viele kommen nach München, weil sie sagen, Weihnachten ist vorbei, wir haben den Laden jetzt leer geräumt, das, was wir haben, den Rest haben wir in den Keller geräumt und jetzt ist der Laden leer, ich brauche schnell Ware, ja. Und deswegen kommen sie dann 6. Januar nach München, das ist die erste Messe des Jahres, okay, und ordern direkt sofort Ware, damit sie spätestens am 10., 12. Januar wieder Ware im Laden haben oder 15. Okay. Januar, sowas, genau. Ja. So, okay, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Kunden schnell in den Showroom kriegen, damit sie dann die Ware auch schnell kriegen und nicht bis Ende Januar warten müssen.
Okay, ja, verstehe.
Und ich glaube halt auch,
diese Verschiebung,
ja, ja, hat
auch positiver,
naja,
Effekt.
Es ist nicht nur die Verschiebung einfach vom Termin her, das ist auch ein Termin, sagen wir mal, Dilemma für uns, weil die Messe München eine Woche vor der Frankfurter Messe stattfindet.
Ah, okay.
So, jetzt habe ich halt, meine Kunden kommen ja aus Hessen und Rheinland-Pfalz.
Ja.
Oder mal Luxemburg. Und die fahren nach München. Weil erstens, es sind Schulferien, das verbinde ich mit dem Weihnachtsurlaub oder gehe nochmal Skifahren. Oder ich komme nach München, weil es die erste Messe ist und so früh Ware kriege. Dann, wenn das alles wegfällt, Ende Januar sind keine Schulferien mehr. Ich gehe vielleicht noch Skifahren, aber jetzt nicht unbedingt. Dann kommen nicht mehr so viele nach München. Und wenn eine Woche später auch Frankfurt ist, und
dann
die kommen aus Hessen.
Fahre ich eh nicht nach München.
Dann fahre, genau, ich nicht nach München, dann bleibe ich in Hessen und dann fahre ich nach Frankfurt, weil das ist ja viel, ja, näher.
Stimmt.
Und deswegen fällt so München. Also ich bin gespannt, wie die Messe München ausfällt dieses Jahr.
Okay,
also nein,
toi,
ja, dieses Jahr,
genau. Aber wow, was für Effekte. Hätte ich jetzt auch wieder was gelernt dazu. Da verändert sich ein Messetermin irgendwie um 3-4 Wochen, was das für Implikationen eben,
absolut,
auch hat.
Absolut, absolut, ja. Ja,
krass.
Ja, aber für uns hat das auch eine totale Veränderung mitgebracht mit Ambiente und Christmas World, dass das zusammengelegt wurde. Wir haben ja bis jetzt dato immer Ende Januar die Christmas World gehabt, 5 Tage. Und 14 Tage später war die Ambiente 5 Tage.
Ja.
Und wir haben auf beiden Messen ausgestellt. Wir haben auf der Christmas World gestanden und haben unsere Weihnachtsware ausgestellt und haben uns weihnachtskonzentriert. Und 14 Tage später haben wir auf der Ambiente ausgestellt. Und die Kunden sind dann gekommen zur Christmas World und haben sich auf Weihnachten konzentriert. Und 14 Tage später sind sie zur Ambiente gekommen und haben sich auf der, ja, Ambiente ihre Ware für das ganze Jahr, für den Sommer gekauft und so weiter.
Okay.
So, ja. Und jetzt sind beide Messen zusammengelegt worden auf 5 Tage. Das heißt, der Kunde muss auf die Christmas World und auf die Ambiente zur gleichen Zeit.
Zur gleichen Zeit. Er muss beide Themen miteinander irgendwie im Kopf verbinden.
Ja, aber deswegen hat er ja viel weniger Zeit bei mir am Stand. Weil er muss ja weiter auf die Ambiente, klar, und dann muss er wieder, ja, zurück auf die Christmas World und so weiter und, ja, so fort. Ja, wow. Und dann habe ich einen Lieferanten, der stellt halt nur auf der Christmas World aus, und ich habe einen Lieferanten, der stellt nur auf der Ambiente aus.
Okay.
Ambiente ist Halle 3, Christmas World ist Halle 5. Und dann stehst du am Stand in der Christmas World und dann klingelt das Telefon, Patrick, da ist ein Kunde von dir, komm mal rüber. Und dann fängst du an zu spurten in die Halle 3. Zack, 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 zack. Und spätestens auf dem Weg dorthin oder wenn ich am Stand angekommen, klingelt das Telefon, da ist jemand auf der Christmas World, komm mal wieder rüber. Du bist nur am Rennen, es ist Horror.
Okay.
Und die Kunden haben halt weniger Zeit.
Ja.
Deswegen kaufen sie auch weniger, beziehungsweise es gehen dir auch viele Kunden durch die Lappen. Ja, die dann ich habe es nicht mehr geschafft und nee, das war mir jetzt zu eng und die Hotelpreise tun natürlich auch ihr Übriges dazu.
Ja,
Mittlerweile kostet es Motel One während der Frankfurter Messe am Messegelände 380 Euro die Nacht. Ja, das ist 80 Euro kostet normal, während der Messe kostet 380 Euro. Und das sind die Kunden nicht mehr bereit zu bezahlen. Die fahren nach Hause. Richtig. Die kommen einen Tag und fahren dann wieder nach Hause. Oder sie kommen zwei Tage, wenn es nicht so weit ist. Aber die kommen einfach nicht mehr so viel auf die Messe, weil das einfach denen zu teuer ist. So, und da spielt uns dann wieder der Showroom rein, dass wir sagen, dann komm halt auf den Showroom, dann komm, geh halt auf die Messe, schau dir die Neuheiten an, guck dir eine neue Firma an, die du haben möchtest, sowas. Und uns kannst du auch im Showroom kaufen, ganz entspannt vor der Messe, da ist das alles erledigt, da musst du dir auf der Messe keinen Kopf machen und da rumrennen wie so ein Wiesel.
Cool. Ja, das verstehe ich. Ja, schon wieder viel gelernt. Wo geht denn die Reise weiterhin mal? Wir haben ja jetzt hatten wir es verstanden, die letzten Jahre durchaus mit einigen Herausforderungen offensichtlich verbunden. Mhm. Einige, die offensichtlich waren, andere, die mir jetzt auch komplett neu waren. Aber du bist trotzdem zuversichtlich für die Zukunft oder, weil Kopf in den Sand stecken ist ja in der Regel auch für einen Handelsvertreter nicht so die beste Strategie, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Nein, aber ja, also, Die Welt des Einzelhandels wird sich in irgendeiner Art und Weise verändern. Es geht ein Geschäft zu, dafür geht ein anderes wieder auf. Es wird sich vielleicht auch ein bisschen mehr konzentrieren auf weniger Händler, die dann aber auch besser verkaufen und damit bessere Umsätze machen, weil die Konkurrenz in der Stadt nicht mehr so groß ist, die ihre Produkte verkaufen. Also es wird irgendeine Möglichkeit geben und einen Weg geben. Wir müssen schauen. Also ich glaube, dass wir in 2025 noch ein anstrengendes Jahr vor uns haben.
Ja.
Und nicht so einfaches Jahr. Und man kann nur hoffen, dass sich der Knoten löst und platzt und es wieder, sage ich mal, der Konsumbedarf und die Konsumlust wieder größer wird auf Geschenkartikel und Wohnaccessoires. Ja.
Auf die schönen Sachen
in
dieser Welt.
Genau.
Das wünsche ich dir, das wünsche ich eurer ganzen Branche. Erstmal vielen, vielen Dank, lieber Patrick, für die vielen Einsichten. Wie gesagt, ich habe unheimlich viel gelernt, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Suchst du eigentlich noch nach neuen Vertretungen oder ist das Portfolio, ist das soweit fix, fest? Weil wenn sich viele Dinge im Markt verändern, wie bist du da so aufgestellt, letzte Frage?
Man hält immer die Ohren und die Augen offen und schaut sich um, ob es was Gutes gibt, was man gut ins Portfolio mit reinnehmen kann. Es ist ja auch für mich gut, wenn ich mal eine neue Marke mit im Programm habe, weil damit werde ich natürlich auch wieder attraktiv für meine Kunden. Guck mal, ich habe da was Neues. Willst du es nicht mal probieren? Wollen wir da mal zusammenarbeiten? Also ich versuche natürlich immer bei meinen Kunden mehr Marken zu präsentieren. Und je mehr Marken ich bei einem Kunden habe, desto einfacher ist es für mich, mit dem Kunden zu arbeiten und desto lukrativer ist es natürlich für mich auch, den Weg dorthin zu machen und öfters hinzumachen. Ne? Und aber man muss immer die Augen und die Ohren offen halten. Die eine Firma verändert mal ihre Vertriebsstrategie und geht von Handelsvertreter weg zu Festangestellten. Oder es gibt andere Thematiken, dass sie sagen, wir konzentrieren uns stärker jetzt B2C-Geschäft zum Beispiel, also dass sie sagen, wir wollen unser B2C-Geschäft wieder verstärken und wollen den weniger im Handel machen, weil wir mehr verdienen, wenn wir es direkt an Endkunden verkaufen und sowas kann auch vorkommen. Das heißt, man muss immer die Augen und Ohren offen halten, um im Prinzip bereit zu sein, dass wenn einem auf dem einen Ende was wegbricht, dass man auf dem anderen Ende was aufnimmt, um im Prinzip sein Portfolio und sein Einkommen zu haben und sein Auskommen, ja. So gesehen, und manchmal macht es ja auch Spaß, irgendwas Neues zu machen. Ja, ich habe jetzt von meinem Schweizer, mit dem ich zusammenarbeite, der hat jetzt bunte Schnürsenkel angebracht. Lustiges Gadget, also ist jetzt kein großer Umsatz, aber ist lustig. Es sind so kleine Verpackungen, da sind bunte Schnürsenkel drin, die kosten im Handel 15 Euro. Und da machen die Leute sich die Sneakers bunt und lustig. Und das habe ich jetzt mit reingenommen, weil es auch von ihm kam, ist ja eben ein Vertragspartner von mir.
Ja.
Und hat er neu dazu genommen und somit habe ich es auch neu. Und jetzt sage ich, guck mal, ich habe hier bunte Schnürsenkel. Und freuen sich die Leute, sagen, ach, das ist ja lustig. Und so Mitnahme. Artikel 15 Euro, das ist doch klasse, das mache ich mal.
Könnte passen. Ja, sehr schön. Ja, das ist doch cool. Patrick, dann wünsche ich dir jetzt erstmal die nächsten neun Monate viel Erfolg bei deinem Weihnachtsgeschäft.
Ja.
Jetzt geht die harte Zeit los für uns.
Also das ist jetzt Januar bis März ist die stressigste Zeit bei uns im Geschäft, ja.
Toi, 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 die Daumen sind gedrückt, dass es in die richtige Richtung geht. Ich bin da sehr zuversichtlich und wir sind weiter im Austausch. Vielen Dank
Gerne.
Dafür. Hat Danke sehr viel auch. Spaß gemacht.
Ja.
Cool. In Hamburg sagt man Tschüss und bis nächste Woche, ja. Liebe Heroes. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.